Und ich begrüße jetzt online Benedikt von Bremen von der Geschichtswerkstatt Tübingen, vom Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus, von der Initiative Hechinger Synagoge, vom Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen und vom Gedenkstättenverbund Goi-Neckar-Alb. Hallo, Herr von Bremen. Und wir sprechen heute über die Tübinger NS-Akteure aus den Jahren 1933 bis 1945. Wer waren die Tübinger Nationalsozialisten? Das ist das Ergebnis eines langjährigen Rechercheprojektes, an dem Sie federführend beteiligt waren. Wie kam es denn zu diesem Projekt?
Im Jahr 2009 ist das sogenannte Stuttgarter NS-Täterbuch erschienen, wo sich verschiedene Forscherinnen und Forscher aus Stuttgart eben mit den Stuttgarter Nationalsozialisten auseinandergesetzt haben. Und da haben sich ein paar Leute in Tübingen gesagt, also sowas sollten wir auch hier für unsere Stadt, für diese Unistadt Tübingen haben, weil in den Augen von vielen, die an dem Projekt mitgemacht haben, war Tübingen eigentlich zumindest mal eine regionale Hochburg des Nationalsozialismus in Württemberg und Hohenzollern gewesen. Es mussten sich natürlich erstmal dann Leute zusammenfinden, die daran mitarbeiten wollten. Und die Idee kam von Leuten aus der Geschichtswerkstatt Tübingen. Das ist ein Verein, eigentlich so graswurzelmäßig, die gibt es schon seit den 1980er Jahren und hat sich vor allem eigentlich immer so mit der jüdischen Geschichte von Tübingen auseinandergesetzt. Und im Jahr 2010 hat sich der Verein für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus e.V. Tübingen gegründet. Teilweise sind da personelle Überschneidungen gewesen, teilweise waren es neue Leute und die haben sich dann 2012 zusammengefunden. Erstmal eine kleinere Runde, die Runde ist immer größer geworden. Und
wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin Gründungsmitglied des Vereins für ein Lern- und Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus und bin von Herrn Dr. Martin Ulmer angesprochen worden, der auch Gründungsmitglied sowohl des LDNS ist als auch der Geschichtswerkstatt. Und er hat mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte bei diesem Projekt über die Tübinger Nationalsozialisten. Und so bin ich dann dazugekommen.
Wenn es da zum Teil halt noch nicht viel gab in der Forschung, wie sind Sie da dann auf Spurensuche gegangen?
Also teilweise sind es halt dann Leute, die sind dann so am Rande vorgekommen, beispielsweise da eben in diesem Ausstellungskatalog von der Frau Schönhagen, von dieser Ausstellung, die es damals gab. Oder Leute hatten irgendwie mal mitbekommen aus irgendwelchen Gründen, weil wir Leute im Projekt mit dabei haben, die teilweise schon 30 Jahre und länger sich mit Tübingen in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen. Denen waren manche Namen einfach dann bekannt gewesen. Und dann haben wir natürlich auch dann geguckt, naja, was gibt es eigentlich so für Funktionsträger? Und zum Beispiel hat man dann geschaut, wer hat eigentlich ab 1933 für die NSDAP im Gemeinderat gesessen beispielsweise. Oder wenn es um Professoren oder Dozentinnen und Dozenten an der Universität ging, konnte man auch dann auf das Buch, was von der Uni Tübingen 2010 rausgebracht wurde, über die Universität im Nationalsozialismus zurückgreifen, wo teilweise manche mehr näher beschrieben worden sind. Andere kamen halt echt dann nur mal in einem Satz oder so dann vor, aber da konnte man sich dann ein bisschen dann daran orientieren. Und dann gibt es ja zum Beispiel in Tübingen das Stadtarchiv, da sind Leute hingegangen. Oder wenn es um die sogenannte Entnazifizierung ging, da liegen die Dokumente zu den Gerichtsverfahren zum Beispiel im Staatsarchiv in Sigmaringen. Und da sind die Leute da auch dann hingegangen und haben dann das, was man hier so immer diese Kernerarbeit nennt, verrichtet. Also wirklich nochmal sich in die Quellen, in die Akten reingestürzt und dann geschaut, was steht da eigentlich über die Person drin, was kann man alles herausfinden, in welchen NS-Organisationen waren die Mitglied und so weiter.
Wie haben Sie sich dann stilistisch auf so einen Ton oder eine Art geeinigt, dass wenn dann so viele verschiedene AutorInnen da mitarbeiten, gab es da dann auch irgendwelche Vorgaben?
Wir haben natürlich dann irgendwann mussten auch sowas wie eine Redaktion bilden, weil ein paar Leute müssen halt manchmal so das Heft dann in die Hand nehmen, beziehungsweise ein bisschen das dann auch delegieren und organisieren. Die hat natürlich erstmal gesagt, naja, die Leute müssen ja auch Fußnoten und so weiter machen, so wie man das ja auch kennt von der Uni, wie soll ich jetzt dies und das dann zitieren. Das waren dann so diese formalen Sachen gewesen, auf die man sich einigen musste. Aber natürlich, da wir ein Projekt sind, zum Schluss waren es jetzt über 15 Autorinnen und Autoren gewesen, wo jede und jeder natürlich auch mit einem eigenen Stil dann an die Sache geht und die einen sind halt dann vielleicht ein bisschen wissenschaftlich nüchterner und andere haben ein bisschen, will ich mal sagen, eine stärkere Meinung. Das bleibt dann natürlich dann nicht aus, aber das ist natürlich auch dann der Reiz oder was dann eben so ein, ja, eigentlich auch schon ein basisdemokratisches Projekt irgendwie dann ausmacht, dass eben jede und jeder auch ein bisschen ihre eigene Art und Weise und ihren eigenen Stil auch dann da mit reinbringen kann. Weil ich glaube, es wäre auch ziemlich langweilig für die Leserinnen und Leser, wenn sich jeder Artikel sehr gleich anhören oder beziehungsweise durchlesen würde.
Und die ganze inhaltliche Arbeit der AutorInnen, das lief ehrenamtlich? Oder gab es da auch
genau.
Honorare?
Also alle, die die Artikel geschrieben haben, die haben das alle ehrenamtlich gemacht. Was nicht ehrenamtlich gelaufen ist, das war das, dass dann seit ein paar Jahren hat die Geschichtswerkstatt eine Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters. Das hat zuerst Herr Jens Kolata gemacht. Der war auch zusammen mit mir und Herrn Ulmer bis 2018 in der Redaktion drin gewesen. Dann ist dann Herr Kolata weggezogen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt geworden. Und dann habe ich dann viele der redaktionellen Sachen eben in meiner Arbeitszeit auch da gemacht.
NS-Akteure in Tübingen konzentriert sich auf die Täter. Inwieweit kommen auch Opfer vor?
Die kommen natürlich immer mal wieder dann in den Texten dann vor, wenn man natürlich jetzt über diese Einsatzgruppentäter beispielsweise spricht oder andere SS-Leute. Ich meine, wir haben ja da in Tübingen einige gehabt, die hier aufgewachsen sind, die hier studiert haben. Also muss ja auch sagen, Tübingen war schon vor 1933 ein ziemlich nationalistisches und völkisches und hochpatriotisches Milieu gewesen, gerade durch die Universität, aber auch durch die vielen Beamten, die hier gewesen sind. Und da waren dann einige, sind dann eben in die SS gekommen hier und haben dann zum Beispiel in Osteuropa wirklich die Einsatzgruppen geleitet, dort Jüdinnen und Juden erschießen lassen, andere feine Kommunistinnen und Kommunisten, Sinti und Roma auch. Wieder andere haben in ganz Europa Hunderttausende von Leuten, zum Beispiel Theodor Dannecker, der die rechte Hand von Adolf Eichmann teilweise war. Also der hat wirklich Hunderttausende von Jüdinnen und Juden aus verschiedensten europäischen Ländern deportieren lassen, hat das also organisiert. Andere Opfer kommen auch schon mal vor, aber es war uns wirklich wichtig gewesen bei dem Projekt, dass man auch mal über die Akteure spricht, über die Täterinnen und Täter eigentlich, weil oft...
Was war so ein Aha-Erlebnis bei dem Projekt? Hatten Sie sowas irgendwie, wo Sie dachten, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also da fallen mir jetzt zwei Personen mal mindestens ein. Zum einen wäre das Sophie Erhardt. Das ist eine von den wenigen Frauen, die bei uns im Projekt beleuchtet wird. Und die Frau Erhardt, die hat an der Universität gelehrt. Das war eine sogenannte Rassenforscherin gewesen. Und die hat sogenannte Zigeunerforschung betrieben. Hat sie erst beim Reichsgesundheitsamt gemacht und dann ist dann 1942 nach Tübingen gekommen und hat dann oben auf dem Schloss geforscht. Und die hat in ihrer Zeit eine sogenannte Zigeunerkartei angefertigt. Und diese sogenannte Zigeunerkartei ist dann benutzt worden, um Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich deportiert zu werden. Und diese Frau Erhardt, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg habilitiert worden, die ist Professorin geworden und konnte noch bis in die 1980er Jahre hinein lehren und auch noch diese sogenannte Zigeunerkartei benutzen. Und sie hat im Endeffekt die ganzen Jahrzehnte über immer noch eine sogenannte Rassenforschung gemacht. Also das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, dass da so jemand noch komplett dann wirklich eine Kontinuität von der NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit und erst in den 1980er Jahren hat man ihr verboten, diese Kartei zu benutzen. Und sie hat auch nie irgendwie ein Unrechtsbewusstsein gehabt. Es gab zwei Gerichtsverfahren, die gegen sie angestrengt worden sind, aber da ist aus beiden nichts geworden. Also wie gesagt, heute weiß man, was mit Frau Erhardt gewesen ist, aber dass so jemand dann und auch noch dann als Frau, als eine von wenigen Wissenschaftlern in dieser Zeit noch dann die ganze Zeit eine Lehre machen konnte, die vor und nach 1945 dann fast dieselbe war, das fand ich schon sehr erstaunlich. Und dann noch eine weitere Personalie, die finde ich für Tübingen ziemlich wichtig ist. Und zwar gab es einen Dr. Ernst Weinmann. Dr. Ernst Weinmann, SS-Mitglied, ist 1939 der jüngste Oberbürgermeister von Tübingen geworden. Aber die meiste Zeit danach war er gar nicht in Tübingen gewesen, denn er wollte Karriere machen und war dann auf dem Balkan gewesen und als SS-Mann und hat dort unter anderem bei Umsiedlungsaktionen war beteiligt gewesen, war aber auch bei der Deportation von Jüdinnen und Juden beteiligt gewesen, ist dann im Winter 1944-45 nach Tübingen zurückgekommen, hat sich versteckt, sich dann irgendwann den französischen Befreiern dann gestellt und die haben ihn dann nach Jugoslawien ausgeliefert und da ist er zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Das heißt also, dass der lange Zeit jüngste Oberbürgermeister Tübingens, ein verurteilter Kriegsverbrecher gewesen ist. Man nannte ihn auch den Henker von Belgrad. Und das ist irgendwie so eine Personalie, wo in Tübingen nicht so viel drüber gesprochen wird. Und sind sich eigentlich alle einig, die sich schon mit ihm befasst haben, dass das eben ein hohes Tier gewesen ist. Und wenn man mal guckt, er ist damals auch gepriesen worden in der Tübinger Chronik, das ist das Vorgängerblatt des Schwäbischen Tagblatts, dass er einer der ersten Nationalsozialisten am Oberen Neckar gewesen sei, schon seit den 1920er Jahren. Und sowas fällt halt manchmal, habe ich das Gefühl, in Tübingen, wenn man so an die Geschichte dieser Stadt denkt, ein bisschen raus.
Woran liegt das, glaubt sie, dass da auch bewusst auch so eine Art Schlussstrich-Mentalität auch in Tübingen existiert?
Ich würde nicht sagen, dass es jetzt in Tübingen eine Schlussstrich-Mentalität gibt, weil in Tübingen wird für die Gedenkkultur eigentlich schon ziemlich viel getan. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, gibt es am 9. November, gibt es im Gedenken an die Pogromnacht immer die Gedenkstunde, an der ja auch entweder der Oberbürgermeister teilnimmt oder Mitglieder des Gemeinderats. Zum Beispiel haben wir auch 2016 den Geschichtspfad zum Nationalsozialismus eröffnet mit diesen verschiedenen Stelen, mit Infos über die NS-Zeit, die über die ganze Stadt verteilt worden sind. Und auch die Universität hat ja mal eine Ausstellung vor ein paar Jahren gemacht zu ihrer Geschichte im Nationalsozialismus und dieses Buch herausgebracht. Aber irgendwie, immer wenn man Leute darauf anspricht, oder ich habe auch schon mal Führungen gemacht, zum Beispiel durch diese Ausstellung im Stadtmuseum, und dann sagen Leute immer, was? Sowas ist in Tübingen passiert, das haben wir uns gar nicht vorstellen können, weil alle sehen halt immer nur Tübingen mit dieser Schokoladenseite, der Neckarfront und so weiter, und dass die Universität heute so international ist und wir Leute aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Kulturen bei uns haben. Und für die ist das immer so ein bisschen so ein Augenöffner, wenn sie dann mal hören, naja, was ist eigentlich in der NS-Zeit in Tübingen passiert und dass es hier eben auch nicht besser war als woanders in Deutschland, sondern dass man hier eben auch stramm mitmarschiert ist.
Welche Akteure gab es noch an der Uni in Tübingen?
Man könnte ja fast sagen, dass es unzählige Akteure sind, die an der Universität waren. Also ich meine, ich hatte es ja vorhin schon gesagt gehabt, in Tübingen war schon vor 1933 ein nationalistisches Milieu gewesen. Man war schon sehr völkisch gewesen. Die Deutschstoßlegende ist natürlich auch hier grassiert. Man hat natürlich hier die vielen Studentenverbindungen, die ja jetzt auch nicht gerade als sehr allzu liberal oder linksliberal bekannt sind, natürlich. Und damals war das erst recht nicht so gewesen. Und was zum Beispiel bezeichnend ist, dass 1935 hat ein Dozent der Uni Tübingen schon geschrieben, dass die Uni Tübingen es schon immer irgendwie geschafft hätte, die Juden von sich fernzuhalten. Und die Uni Tübingen hat sich auch schon 1933 für in Anführungszeichen judenfrei erklärt. Das heißt also, da gab es dann schon gar keine Dozenten mehr, die jüdischen Glaubens waren, beziehungsweise die Jude gewesen sind, weil man die entweder schon sogar vor 33 rausgeekelt hatte oder die dann eben 1933 ihren Hut genommen haben. Und ich glaube, der letzte jüdische Student, der ist 1936 von der Uni Tübingen weggegangen, weil ihm verboten worden war, per Gesetz, dass er eben noch dann sein Examen machen kann. Wer natürlich für Tübingen sehr wichtig ist, wobei die Jüngeren kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr so, aber noch so bis vor 30 Jahren, und bei der älteren Generation ist er schon sehr bekannt, das ist Theodor Herring. Und Theodor Herring war Philosophieprofessor gewesen. Dieser Theodor Herring war zum Beispiel auf jeden Fall mal ein geistiger Vorbereiter des Nationalsozialismus beispielsweise.
Die rechten Seilschaften der NS-Akteure in Tübingen in der Zeit von 1933 bis 1945. ns-akteure-in-tübingen.de. Und wir widmen uns jetzt noch, wie eben auch schon angesprochen, der Polizei, Justiz und SS. Das hängt natürlich auch mit der NSDAP zusammen, ist aber schon nochmal ein eigener Bereich. Wie ging es da zu in Tübingen?
Also was da ganz wichtig ist, wir haben fast ein Dutzend Kriegsverbrecher, die in Tübingen studiert haben oder in Tübingen aufgewachsen sind. Wie gesagt, die kannten sich teilweise schon vor 1933, eben dadurch, dass sie in ähnlichen Verbindungen gewesen sind, schon in einem ähnlichen Milieu sich sozialisiert haben. Und die sind dann in die SA eingetreten und später haben sie dann so in Anführungszeichen einen Fortschritt gemacht und sind zur SS gegangen. Und so haben wir da eben einige Leute, die wirklich überall in Europa eigentlich gewütet haben.
Und das war's Lokalmagazin. Wir sagen danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.